Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Hallo und willkommen, Till Stenzel zum Deep Dive Cleantech.
Hallo David, freut mich hier zu sein.
So, was wenige wissen, ist, dass wir uns schon aus so unglaublich langen Vorzeiten kennen. Ich glaube, wir haben neulich schon mal überlegt, wann und wie wir uns über den Weg gelaufen sind. Das müssen wir jetzt auch hier nicht vertiefen, weil das wahrscheinlich für die allermeisten auch sehr uninteressant ist, was uns beide persönlich anbelangt. Aber ich wollte hier schon mal die Brücke bauen dahin, dass du jemand bist, der schon so unglaublich lange in diesem Energie- und Klimasektor unterwegs ist. Und nun bist du Partner bei Set Venture. Erklär noch mal ganz kurz, was Set Venture macht. Wir gehen das nachher wirklich sehr stark nochmal in die Tiefe, steigen wir in die Tiefe nochmal ein, aber vielleicht mal in ein, zwei Sätzen. Was macht ihr?
Alles klar. Ja, Set Ventures, wir sind ein paneuropäischer Venture-Fonds, spezialisiert auf Energie. Wir haben Büros in Amsterdam, Hamburg und London und sind mittlerweile seit fast 20 Jahren in Europa unterwegs, um in Early-Stage-Startups im Energiebereich zu investieren. Aktuell haben wir unseren vierten Fonds, aus dem wir investieren, mit einem Volumen von 200 Millionen Euro und haben auch schon über 10 Exits aus den Portfolios, aus den vergangenen Fonds erzielt. Also haben da durchaus substanzielle Erfahrungen über verschiedene, ich sag mal, Investmentzyklen im Energiebereich in Europa gehabt.
Da gehen wir gleich nochmal vertieft rein, vielleicht kurz vorab. Ich habe darauf hingewiesen, dass du schon so lange in diesem Sektor unterwegs bist. Was hat dich denn jetzt hier in diesen VC-Sektor getrieben und was hast du zuvor gemacht?
Ja, also in gewisser Weise ist für mich jetzt die Arbeit bei Set Ventures so das Zusammenkommen von vielen Teilen, die ich so über verschiedene Stationen erleben durfte. Also ich bin in der Tat seit, ja, wie du sagst, 20 Jahren mittlerweile schon in dem Bereich unterwegs, auch schon ein paar graue Haare da gesammelt und saß wahrscheinlich schon mal so an allen Seiten des Tisches, würde ich mal sagen. Also ich habe akademisch mal angefangen zu arbeiten in dem Bereich mit einer Doktorarbeit im Energiebereich. Ich habe bei der Internationalen Energieagentur oder auch dem englischen Parlament mal, sagen wir, den Public Sector beraten zu Energiefragen. Habe dann selber in einem Cleantech-Investor in diesem Cleantech 1.0-Bereich meine Arbeit mal begonnen in London. Bin von da dann in ein Startup gewechselt, habe selber Solarprojekte entwickelt und gebaut in Südeuropa und dann auch Nordafrika, auch mit einer Zeit vor Ort in Tunesien, wo damals so diese großen Solar from the Desert Projekte aufgesetzt wurden. War dann aber auch mal bei E.ON für ein paar Jahre, habe also auch sozusagen die Großkonzernperspektive mal gesehen. Ja, und bin jetzt seit etwa 2017 wieder in dieses Investmentumfeld zurück, war vorher noch bei einem anderen, mehr generalistisch orientierten Venture-Fonds und eben vor 4 Jahren dann bei Set Ventures eingestiegen, um mich wirklich voll auf Energiethemen und eben das Thema Early-Stage-Startups zu fokussieren.
Jetzt bist du Partner bei Set Venture, vielleicht mal ein paar Daten vorab. Wie groß ist euer Fonds?
Genau, aktuell haben wir 200 Millionen Euro Volumen. Wir investieren so typischerweise 2 bis 6 Millionen initial in Series A oder auch Late Seed Startups und können pro Firma bis zu 15 Millionen Euro über sozusagen die verschiedenen Stages weiter investieren. Und kumulativ haben wir jetzt über 4 Fonds hinweg knapp 400 Millionen Euro, die wir verwalten.
Habt ihr da schon einige Exits auch hinlegen dürfen? Und wenn ja, vielleicht kannst du ein, zwei Erfolgsbeispiele nennen?
Klar. Ich glaube, in Deutschland am bekanntesten ist wahrscheinlich die Firma Sonnen, die so einer der frühen Pioniere im Bereich Heimspeicher und auch kombinierte Solar- und Heimspeicherlösungen waren. Da waren wir aus dem zweiten Fonds investiert. Die Firma ist dann 2019 von Shell übernommen worden und damals in diesem Trend, dass auch die Ölkonzerne sich auf diese neuen Energien gestürzt haben, natürlich da für Shell ein interessantes Target gewesen. Aber wir sind auch zum Beispiel im Bereich Industrieenergielösungen unterwegs. Da hatten wir Anfang diesen Jahres eine Firma aus Holland, Sensofact. Die sind an ABB verkauft worden, sind so im Bereich Energieeinsparlösungen für Industriebetriebe unterwegs und hatten da auch ja einen sehr, sehr schönen Exit erlöst.
Ja, Sonnen ist natürlich sehr bekannt. Einige andere werden da sicherlich auch noch drunter gewesen sein. Wie viele Portfolio-Companies habt ihr jetzt insgesamt unter Management?
Wir sind aktuell mit etwa 22 Firmen, die aktiv sind im Portfolio und davon wahrscheinlich ein gutes Drittel in der Dachregion etwa.
Ja, jetzt außer Geld, was könnt ihr denn sonst noch bieten?
Ja, also ich glaube, wir sind mit zwei Dingen am Markt, die uns unterscheiden. Das eine ist sicherlich, dass wir rein auf den Energiemarkt fokussiert sind. Ja, das heißt auch, wir sind nicht ein vielleicht breiter gefasster Climate-Investor, sondern wirklich spezialisiert auf die Energiebranche. Und das bedeutet in der Praxis, dass wir mit den Gründern und Gründerinnen, sagen wir mal, die ersten 5 Seiten ihres Pitch-Decks in der Regel überspringen können, weil sie uns nicht von den Märkten in dem Bereich überzeugen müssen. Die kennen wir über verschiedene Länder, über verschiedene auch Entwicklungsstufen hinweg haben wir die verfolgt und da haben wir einfach ein sehr spezialisiertes Know-how und Expertise aufgebaut, sodass wir mit den Gründern typischerweise sehr tief dann in deren Geschäftsmodelle einsteigen können. Und das ist erstmal was, was uns, glaube ich, als Partner für viele Gründerinnen und Gründer attraktiv macht. Das zweite ist natürlich, dass wir über jetzt die fast 20 Jahre, die wir am Markt sind, ein sehr breites Netzwerk da aufgebaut haben, auch über viele europäische Länder hinweg. Und das bedeutet, wir können in der Regel sehr viel Unterstützung bieten, wenn es zum Beispiel zu Themen geht wie Internationalisierung, wie auch im Hiring. Da haben wir in der Regel gute Kontakte und Erfahrungswerte, die wir dann auch gerne mit unseren Portfoliofirmen teilen.
Das sind sicherlich immer große Vorteile für eure Portfoliofirmen. Kannst du mal so ein paar Themen nennen, in die ihr gerade investiert seid?
Ja, also ich glaube, so einen Trend, den wir natürlich sehen, das ist, geht schon seit langem und ich glaube, es vertieft sich jetzt nochmal, ist so dieses Thema, was wir so Deep Decentralization nennen. Also das heißt wirklich die Aufbohrung des Marktes hin zu immer mehr kleinteiligen Akteuren, die jetzt einen aktiven Part im Energiemarkt spielen und nicht mehr nur passiver zum Beispiel Energiekonsument sind. Da war sicherlich auch Deutschland in vielen Belangen führend. Da holen jetzt auch andere europäische Länder auf. Da haben wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr in Frankreich in ein Startup investiert, was eben Industrieunternehmen dabei hilft, ihre Dächer mit Solaranlagen zu nutzen und diese dann auch als Komplettlösung in den Markt integrieren. Und das ist etwas, was wir natürlich in Deutschland schon länger kennen, aber in anderen Ländern erst ganz am Anfang steht. Und da können wir natürlich auch sehr schön dann Learnings aus einem Land in ein anderes Land übersetzen und darüber dann auch an dem Markt partizipieren. Ich glaube, ein anderes Thema, was jetzt gerade angesichts dieser Makro-Volatilität, die wir generell sehen, hochkommt, ist natürlich das Thema Sicherheit. Sicherheit kritischer Infrastruktur, Sicherheit gegen auch Cyberattacken aller Art. Da haben wir ja auch schon einiges im Energiemarkt gesehen und natürlich ist da auf vielen Ebenen die Energieindustrie noch sehr analog und sehr rückständig unterwegs. Und da sehen wir einfach ein Riesenpotenzial hier mit modernen Lösungen eben auch die Energiesicherheitsstandards hochzuhalten und unsere Infrastruktur zu schützen. Und da gibt es sicherlich viele Ansätze für Startups auch.
Und wenn du das mal so ein bisschen zusammenfassend beschreiben würdest, was jetzt so eure Investment-Thesen sind für die nächsten 5 bis 10 Jahren, wären das die Themen, die du gerade genannt hast oder
ja,
lassen sich noch ja, ein bisschen ergänzen?
Ja, also ich glaube, für uns ist der Ausgangspunkt, dass wir nicht mehr warten müssen auf irgendwelche bahnbrechenden neuen wissenschaftlichen Durchbrüche. Ja, also wir sind nicht die Investoren, die jetzt auf, sagen wir mal, die nächste Batteriechemie setzen oder den nächsten Elektrolysator für Wasserstoff und so weiter. Unsere Kernthese ist, dass die Bausteine für ein CO2-freies Energiesystem eigentlich schon heute verfügbar sind mit Technologien eben wie Solarenergie, Windenergie, auch Batterien natürlich, die sich inkrementell auch immer noch weiterentwickeln und verbessern, aber die als Bausteine erstmal heute verfügbar sind und einen substanziellen Beitrag leisten können. Was allerdings fehlt heute, das ist, ich sag mal, die Intelligenz und Vernetzung für all diese Systeme im System, um eben eine Optimierung über jetzt volatile Energiequellen herzustellen. Das heißt durch Flexibilisierung, sei es durch Aktivierung von neuen Energiemarktteilnehmern. Und das ist ein Markt, der ist heute noch klein, der wird aber zukünftig ein Trillion-Dollar-Market sein, wenn man so will, in Europa. So, und das sehen wir dann auch als den Teil im Energiebereich, der wirklich die nächste Venture-Opportunity ist. Das soll nicht heißen, dass es auch nochmal Durchbrüche geben kann. Ja, also natürlich, wir sehen in letzter Zeit zum Beispiel viel Investments in Nuclear Fusion, for example. Ne? Und natürlich, wir wissen alle, wir warten da seit 10, 20 Jahren darauf, dass es Durchbrüche gibt. Es kann auch nochmal 10, 20 Jahre dauern. Who knows? Ja, aber unsere These ist, wir müssen nicht darauf warten, sondern dass heute im Markt sehr viele Bereiche, die einfach sehr stark wachsen und die ein Kernbestandteil des zukünftigen Energiesystems werden.
Also wir sind sehr weit in der Technologieentwicklung, deswegen kommen wir letztendlich ja auch zur Systemfrage dann auch. Ne? Energiewende als Systemfrage, also wie spielen die einzelnen Technologien miteinander zusammen? Wo würdest du denn da so die großen Themen auch sehen, wo sich dann auch neue Geschäftsmodelle raus entwickeln können, neue Investitionschancen und wo möglicherweise auch erprobte Technologien aber dann nochmal zu einer komplett neuen Skalierung auch kommen können, wenn eben diese Systemfrage dann geklärt ist?
Ja, ich glaube, da lohnt es sich häufig, aus Deutschland mal über den Tellerrand hinauszuschauen und in Nachbarländer oder auch mal nach Amerika zu gucken, weil wir da häufig schon sehen, was bei uns eben auch sein kann. Ja, mal zwei Beispiele herausgegriffen. Unsere skandinavischen Nachbarn haben praktisch schon komplett sämtliche Haushalte mit Smart Mietern ausgestattet. So, und in Deutschland sind wir ja bei irgendwas von 2% Marktdurchdringung. Jetzt kann man sagen, naja gut, ein Smart Meter, was ist das schon? Ein kleines Gerät, warum macht das so einen Unterschied? Aber das ist eben genau die digitale Infrastruktur, die benötigt wird, um ganz viele neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja, ohne die geht es halt leider nicht. Und was wir halt zum Beispiel in Skandinavien sehen, ist, dass fast 75% der Haushalte bereits einen Stromtarif haben, der dynamisch mit dem Strommarkt sich bewegt. Das heißt, dort kriegt der Endkunde bereits abgebildet, was am Strommarkt passiert und kann entsprechend seinen eigenen Stromverbrauch daran anpassen oder eben auch durch entsprechende Plattformen oder Managementsysteme optimieren lassen. So, das heißt, viele der Marktteilnehmer in Skandinavien profitieren schon davon und sind ein aktiver Marktteilnehmer. Und das ist natürlich etwas, was unheimlich viel Flexibilität in das System bringt und natürlich auch eine weitere Durchdringung von zum Beispiel erneuerbaren Energien ermöglicht, wo wir in Deutschland einfach weit weg von sind, weil dieser kleine, aber so wichtige Baustein im Energiesystem fehlt. So, und das ist mal so ein Beispiel. Ich glaube, ein anderes ist, wenn wir uns zum Beispiel mal Kalifornien angucken, die haben natürlich auch schon sehr viel Solarenergie gebaut. Die haben tagsüber bereits eine Abdeckung von etwa typischerweise 1-2 Drittel an Solarenergie. Die haben aber auch das Thema Speicher schon ganz aktiv angegangen. So, und wir haben immer dieses Zukunftsbild, dass wir natürlich über Speicher auch sehr viel mehr die erneuerbaren Energien glätten können, dass die Fluktuation dieser Energie am Markt nicht mehr so zu Preisausrissen führt. Und in Kalifornien können wir das schon tagtäglich sehen, wie das funktioniert. Da ist eine wunderbare Kurve, wo die Batterie quasi die Solarenergie ablöst als Strommedium am Abend und dadurch eben sehr glatt eine Stromversorgungskurve zeigt. So, und das sind Themen, wo wir uns in Deutschland noch im Klein-Klein von Regulierung und Netzanschlüssen etc. bewegen, aber wo andere Länder eben einfach Fakten schaffen und dadurch ihr Energiesystem deutlich weiterentwickeln.
Das heißt, die Regulatorik ist dann einerseits Treiber, aber kann auch ganz schön Bremsklotz sein für einzelne Geschäftsmodelle.
Absolut. Und das ist für uns auch aus Investmentsicht immer ein ganz wichtiger Faktor, dass wir da sehr vorsichtig sind. Wir gucken uns da sehr gezielt auch die einzelnen Märkte an, in denen die Firmen aktiv sind und auch eben das Geschäftsmodell und die Abhängigkeit von solchen regulatorischen Stellschrauben. Das muss natürlich schon ineinander greifen auf eine Art und Weise, wo eben eine Firma nicht komplett am Tropf hängt von vielleicht einzelnen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sondern wir gucken natürlich schon darauf, dass so ein Geschäftsmodell sich möglichst trägt, ohne dass man eben, sagen wir mal, von einer Subventionierung oder eben von ganz spezifischen einzelnen Weichenstellungen abhängig ist.
Ihr habt natürlich als Investoren ja ein Interesse, dass eure Unternehmen, die ihr investiert, auch relativ schnell skalieren können. Und es sind ja auch Technologieunternehmen, von denen wissen wir ja auch, dass durch Skalierung die Stückkosten herunterkommen, damit natürlich dann auch insgesamt die Preise für die Nutzer dieser Technologien. Wie siehst du denn die Skalierbarkeit von Unternehmen in diesem Bereich, wenn es dann doch einen schon sehr starken Flickenteppich gibt, auch global gesehen in Energiemärkten, weil du hast es ja gerade beschrieben, die Regulatorik mal weiter, mal weniger weit ist. Also mit anderen Worten, wie leicht ist es überhaupt, diese Skalierung hinzubekommen, wenn die globalen Märkte für diese Technologien eigentlich in Frage kommen, doch dann doch ziemlich fragmentiert sind?
Das ist ein ganz relevanter Punkt. Also ich würde es mal so unterscheiden. Also natürlich haben wir in Europa einen Rahmen, der jetzt grundsätzlich ähnlich ist. Da gibt die Europäische Union schon gewisse Leitplanken vor. Natürlich am Ende hat jedes Land dann trotzdem seine individuelle Regulierung. Aber ich sage mal, auf einer ganz abstrakten Ebene, die Physik bleibt halt die Physik. Das heißt, da gibt es gewisse Prinzipien, die sind natürlich übertragbar von einem Land auf das andere. Und ich glaube, was wir natürlich sehen ist, es gibt Ansätze, die sind sehr, sehr spezifisch auf einen Markt. Ja, also nehmen wir zum Beispiel gerade ganz aktuell in Deutschland, gibt es viele Startups, die jetzt im Bereich Smart Meter Rollout aktiv sind. Das ist natürlich in Deutschland spannend, weil wir eben eine ganz geringe Marktdurchdringung haben. Da ist aber klar, andere Länder sind da viel weiter. Das wird also kein Sektor sein, der jetzt europaweit skalierbar ist. So, das heißt, da muss man sich dann eben fragen, reicht es allein in Deutschland, eine große Firma zu werden oder nicht? Gleichzeitig gibt es andere Anbieter. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben eine Portfoliofirma, die heißt Frequenz. Die baut eine Softwareplattform für, ich sag mal, die Energieoptimierung von Industriekunden. So, und deren Plattform erlaubt es sowohl den Eigenstrom, den man, sagen wir mal, von eigenen Solardächern selber nutzen will, als dann auch die Reststromlieferung aus dem Netz über eine KI-gesteuerten Controller zu optimieren. Das ist grundsätzlich etwas, was europaweit und auch global skalierbar ist, weil die Grundprinzipien der Steuerung sind dieselben, egal wo du die Controller einbaust. Das ist so eine Technologie, wo ich sagen würde, 80% bleibt gleich, 20% muss auf, dann sagen wir mal, lokale Marktgegebenheiten angepasst werden. Und sozusagen da sehen wir dann auch das Potenzial, dass das eben über deutsche Grenzen hinaus wachsen kann. Und wir sehen auch schon die ersten Kunden, die dieses Modell mit in andere Märkte nehmen. Aber trotzdem ist natürlich der Entwicklungsaufwand dann nochmal höher, jedes einzelne Land dann einzeln anzuschließen.
Also das Beispiel Frequenz, also eurer Portfoliofirmen, zeigt ja dann wahrscheinlich auch, dass man aus einzelnen Märkten heraus ein sehr guten Use Case entwickeln kann. Aber wenn die Technologie richtig gewählt ist, vor allem technologisch gesehen, letztendlich ja global skalierbar ist, aber das Geschäftsmodell, was hinten dran hängt, das kann sich dann durchaus von Markt zu Markt dann unterscheiden.
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Also ich denke auch, am Ende ist ja auch nochmal vielleicht, sagen wir mal, der Schwerpunkt in jedem Land etwas unterschiedlich. Also wiederum Beispiel Deutschland, relativ hohe Stromkosten, ne, durch verschiedene Abgaben etc. Das heißt, hier ist dann teilweise ein Use Case schon, rechnet sich schon allein, wenn man zum Beispiel das berühmte Thema in Deutschland Netzkosten einsparen kann. Ne? In einem anderen Land würde vielleicht der Fokus woanders liegen. Ja? Also gehen wir in die südlichen Länder, da gibt es noch mehr Sonneneinstrahlungspotenzial. Da ist vielleicht der Fokus sehr viel mehr auf diese Eigenstromnutzung und weniger auf sozusagen den Reststrombezug. Aber das ist dann genau von Land zu Land nochmal, wie ein lokaler Go-to-Market dann einzeln ausgestaltet werden muss.
Genau. Wenn wir bei der Firma Frequenz jetzt nochmal als Beispiel bleiben, wie stark gewichtet ihr denn in euren Investitionscommittees die Komponente Software und Hardware und wie ausschlaggebend ist das denn für eure Investitionsentscheidungen? Frequenz bringt ja beides mit sich. Ist das ein Kriterium oder wie kommt ihr zu euren Investitionsentscheidungen?
Wir investieren nicht in rein hardwaregetriebene Innovationen. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Also wir würden jetzt nicht in irgendwelche Erzeugungstechnologien investieren, die rein auf, ich sag mal, einem Hardwareverkauf basiert aufbauen würden. Was im Energiebereich für uns spannend ist, ist diese, man kann es Software-Enabled Hardware nennen, man kann es auch sozusagen diese Integration von Hardware und Software nennen. Also da, wo intelligente Plattformen, intelligente Steuerungslogiken verbunden werden mit einer tiefen Integration in das Energiesystem. Und Energiesystem heißt eben auch immer Infrastruktur, also Hardware. So, da kommen wir nicht drum herum. Und ich würde fast sagen, wir sind an der These, an dem Punkt, dass eine reine Softwareplattform eben immer Gefahr läuft, im Energiebereich sehr austauschbar zu sein. Da gibt es häufig wenig Differenzierungsmöglichkeiten. Kaum jemand kann behaupten, meine KI ist schlauer als deine KI oder ähnliches, sondern dann ist wirklich die Frage, wie kannst du wirklich dem Kunden eine Ende-zu-Ende-Lösung anbieten, wo er dann auf einen Schlag ein Problem lösen kann. So, und das ist beim Beispiel Frequenz jetzt eben für uns interessant gewesen, dass hier der Kunde aus einer Hand komplett von der Eigenstromversorgung bis zu den Reststromlieferungen am Netz alles über eine Plattform laufen lassen kann, das optimieren kann und dadurch eben Strom günstiger einkaufen kann am Ende. Er hat weniger Risiko, weil er eben selber am Markt aktiv werden kann. Und das ist für uns dann auch interessant, weil eben über diesen KI-gestützten Controller der Kunde eben, wenn man so will, auch es schwer hat, dann von dieser Plattform wegzuwechseln. Also wenn er die Vorteile einmal gesehen hat, wenn er sieht, wie viel er damit sparen kann, dann wird es schwierig sein, dass eine andere Plattform kommt und sagt, wir können das noch besser lösen. Und der Kunde ist bereit, da nochmal einen kompletten Wechsel inklusive der Controller vorzunehmen. Also insofern, da sehen wir durchaus diese Verbindung von Hardware und Software dann manchmal auch als einen ganz intelligenten Schlüssel.
Du hast auf deine 20-jährige Erfahrung schon abgespielt im Energiesektor. Du überschaust ja damit schon über 2 Jahrzehnte eigentlich auch globaler Energieentwicklung. Wie schaust du ja auf die heutige Welt? Also wir sind ja heute ja ganz anders, wenn man mit Blick auf die USA schaut, mit den Konflikten oder Kriegen, die ja mit Russland gerade auch für sehr viel Unordnung sorgen, die Situation in China. Wir wissen, das hat sehr starke Auswirkungen auf Lieferketten, auf politische Entscheidungen im Bereich Klimaschutz und damit auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Dann haben wir so ein bisschen Europa quasi als Insel. Ist das eher eine, sagen wir mal, riesengroße Herausforderung, auch aus einer Investmentthese heraus, weil man nicht so richtig weiß, wie sich die globalen Märkte jetzt weiterentwickeln werden? Oder vielleicht im Gegenteil sogar auch eine riesengroße Chance, besonders mit Bezug auf Europa?
Ja, also ich bin auf jeden Fall eher sozusagen der sagt, das Glas ist halb voll. Ich sehe da durchaus eine Chance für Europa, gerade weil ich auch glaube, was diese neuen Energietechnologien betrifft, haben wir ganz, ganz viel der Innovation hier in Europa. Und da ist unser Energiesystem auch schon ein gutes Stück weiter als in manchen anderen Teilen der Welt. Aber ich glaube auch, du hast eben es angerissen, ne, 20 Jahre Entwicklung. Ich glaube, man muss manchmal auch hier innehalten und einfach mal gucken, wo wir eigentlich herkommen. Ne? Also ich erinnere mich, als ich angefangen habe in dem Bereich, auch damals noch sozusagen in der akademischen Forschung, da war unvorstellbar, dass wir heute mal an dem Punkt sind, dass wir darüber reden, ein Energiesystem, was mehrheitlich von erneuerbaren Energien geführt wird, aufzubauen. Ne? Es gab damals so diese berühmten, ich sag mal noch, Gefechte mit der alten Energiebranche, können Erneuerbare überhaupt mehr als 5% der Stromversorgung abdecken, war damals so ein berühmtes Schlagwort. Ne? Als ich bei der Internationalen Energieagentur war, habe ich damals ein Paper geschrieben, wo es darum ging, wie geht man eigentlich damit um, dass erneuerbare Energien fluktuieren, wie managt man das eigentlich, was gibt es da für Möglichkeiten. Ne? Da war ganz viel Basisarbeit, die man leisten muss und deswegen das ist auch etwas, was ich manchmal mit Gründern heute schon bespreche. Ne? Also natürlich, die Herausforderungen sind heute auch nicht klein, aber man muss sich auch manchmal schon angucken, wo kommt man eigentlich her und was ist eigentlich alles schon auch geschafft, ne? Und wie viel haben wir da auch schon erreicht. Und ich finde, da muss man auch manchmal sagen, da haben wir auch echt schon sehr viel bewegt. Ne? Natürlich geht immer noch mehr, aber sozusagen man baut mittlerweile auf eine sehr, sehr gute Basis auf.
Und damit kann möglicherweise auch der europäische Markt dann doch wiederum so ein bisschen so eine Art Testfeld dann sein für die internationalen Märkte später in den nächsten Jahren.
Absolut. Und natürlich bei allen Hürden, die es hat, wenn man eben auf so einzelne Märkte mal wieder eingehen muss, genau das ist natürlich ein bisschen auch eine Chance in Europa, dass du eben durch unterschiedliche Marktansätze immer wieder auch unterschiedliche Lösungen ausprobieren kannst. Ja, also wir gucken in Europa auf verschiedene Startups, die eben in verschiedenen Märkten da auch unterschiedliche Marktangänge wählen. Und das ist manchmal dann auch ein Vorteil, dass man diese Diversität hat. Natürlich wird nicht alles funktionieren, aber du hast, wie du sagst, so ein gewisses Testfeld hier mit einer Bandbreite an Marktangängen, die man dann eben in Realtime und unter Marktbedingungen ausprobieren kann.
Ja, was sind da bei euch jetzt so die nächsten großen Themen von Z-Venture? Vielleicht so ein paar Announcements oder Ausblicke?
Also ich glaube, also was natürlich nicht ausbleibt, ist, dass das Thema KI auf verschiedenen Ebenen im Energiebereich Auswirkungen haben wird. Ne? Also das eine Feld, was wir viel sehen, ist so in dem Bereich Netze, intelligente Netze. Das ist zwar leider ein Bereich, der sehr, sehr langsam sich bewegt. Das heißt, für Startups eben auch schwierig, da eine gewisse Skalierung hinzulegen. Andererseits sehen wir eben sozusagen die Notwendigkeit hier der Digitalisierung, der Automatisierung von Prozessen als absolut, also unverzichtbar. Das heißt, das Potenzial ist riesig. Da hat KI sicherlich eine große Rolle zu spielen. Gleichzeitig halt auch, also immer weiter diese Vernetzung von Energietechnologien. Ne? Wir haben gerade einen Deep Dive veröffentlicht zum Thema Virtual Power Plants und Flexibilität. Also auf welchen Ebenen Aggregierungen mittlerweile stattfinden, welche Märkte da interessant sind. Und da sehen wir eben genau unterschiedliche Länder, unterschiedliche Marktangänge und dadurch eben auch verschiedene Modelle, die da an den Markt kommen. Und da versuchen wir natürlich dann auch für uns so eine Priorisierung zu machen. Wo gehen wir da als erstes rein?
Sehr schön. Ja, irgendein Thema, was du gerne jetzt noch ansprechen möchtest, bevor wir jetzt hier zu einer kleinen Abschlussrunde kommen?
Ja, ich kann nur sagen, wir freuen uns immer mit Gründerinnen und Gründern in Kontakt zu kommen, die in diesem Bereich neue Ideen, neue Ansätze haben. Wir sind zwar Late Seed Series A Investor, sind aber auch gerne im Austausch schon für Gründerinnen und Gründer, die mal früher ins Gespräch gehen wollen, ins Sparring gehen wollen. Also über die üblichen Kanäle von LinkedIn bis zu unserer Website könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten.
Auch absolut zu empfehlen, denn wie schon gesagt, ihr bringt ja nicht nur das nötige Investment mit, sondern auch sehr viel Know-how, sehr viel Netzwerk und schöne Referenzbeispiele, die ihr auch schon im Portfolio habt. Till Stenzel, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
David, danke, hat mich gefreut.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.